Ihr lieben Leute, heute gibt's was ganz Besonderes auf die Ohren, nämlich einer der wenigen Raritäten aus unserer privaten Gleichmutproben-Schatzkammer. Lieber Leander, was haben wir denn?
Ja, wir haben den zweiten Austausch ever, den wir hatten, von Instagram für euch reaktiviert und ausgegraben und jetzt zum ersten Mal auf Spotify. Wir haben damals über die Sackgassen und Totenwinkel der Persönlichkeitsentwicklung gesprochen, vor über 3 Jahren. Ist damals noch nicht als Podcast aufgenommen, deswegen wird die Quali nicht ganz so ideal sein und ist nicht ganz so ideal. Aber es ist wirklich ein Geschichtsdokument und ich finde, da kann man schon mal mit so ein bisschen Abstrichen im Sound auch hantieren.
Wir räumen auf mit den totalen Mythen der Persönlichkeitsentwicklung und schauen da hinter die Kulissen auch aus unseren eigenen Erfahrungen heraus. Und das ist, glaube ich, diebisch schön, das zu hören. Und wenn euch das gefällt, der allergrößte Schatz, also sozusagen das Kronjuwel des Schatzkämmerchens, den gibt es auf Patreon. Da könnt ihr uns nämlich als Supporter unterstützen und bekommt Zugang zu Bonusmaterial. Und da liegt tatsächlich dann auch entstaubt die allererste Aufnahme von Leander und mir, mittlerweile gut 3 Jahre her.
Ja,
oder
Januar
über 3 Jahre sogar.
Dreieinhalb Jahre her.
Ja. Ja, wow. Also hat schon leicht graue Haare bekommen, die Folge. Aber ich glaube, es ist immer noch hörenswert und ist natürlich für eingefleischte Fans sozusagen ja, fast Zuckerguss.
Ja, und da mal auch reinzuhören, was war da noch anders? Was hat sich getan? Gab es eine Entwicklung in den letzten 3,5 Jahren nochmal dazu?
Haben wir da schon Handpan gespielt
ja.
zu der Zeit?
Ja.
Alter, das ist ja auch krass. Ihr hört sozusagen unser Handpan-Spiel von vor 3,5 Jahren.
Das könnte sein, je nachdem, wie der Sound ist auf der Insta-Aufnahme. Mal gucken, wie viel man davon hört. aber erste Folge nur auf Patreon, also entweder Patreon, also Patreon, die App runterladen, danach Gleichmutproben suchen und uns da supporten oder über gleichmutproben.de direkt zu Patreon gehen. Da findet ihr die erste Folge. Hier kriegt ihr aber die zweite Folge auch in voller Länge zum Hören. Und egal, wie ihr es habt, viel Spaß beim Anhören. So, wir starten mal auf eine neue Art und Weise. Hier unseren Insta-Live. Ich muss noch hier an den Strom. Wenn die ersten reinkommen, hallo, hallo, spiele ich einfach noch ein bisschen was auf meiner wunderschönen Handpan. Hol gleich den Alex dazu. Ihr könnt ein bisschen der Musik lauschen. So, Alex kommt dazu. Und werden noch mehr Leute dazukommen. Hi Alex.
Hey. Schönes Rhythmusgefühl. Schön, 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 schön.
Danke, 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 danke. Es ist wirklich ein Segen. Ich habe es ja dir zu verdanken, dieses Geschenk des Lockdowns für mich. Mein erstes Rhythmusinstrument. Ich will jetzt nicht sagen, das wäre weg vom Moment. Das hätte ich mal früher kennenlernen sollen. Aber ich bin, um es anders zu formulieren, ich bin super, super dankbar. Dir und der Welt, dass es in mein Leben gekommen ist. Und es wird echt höchste Zeit, dass wir uns wieder sehen können, auch live und zusammen ein bisschen jammen können.
Jam, ja Mann, ja Mann.
Und wir brauchen unbedingt gleichgestimmte Handpans, dass wir einfach drauf loskloppen können, ohne dass irgendwas schiefgehen kann. Weil ich glaube, mit unseren verschieden gestimmten Handpans, das wäre etwas fortgeschritten.
Ich habe eben mal einen Ton dazu gespielt, hat sofort nicht gestimmt.
Ja, abgesehen davon übrigens auch für alle, die sich fragen, ah, die könnten ja auch zusammen was machen. Das geht mit Instagram Live nicht. Das haben wir am Anfang mal probiert, dass jemand noch drüber redet oder so. Instagram will nur einen. Sound ist ja auch ganz gut, dann gibt es kein Chaos. Aber zum gemeinsamen irgendwie was kreieren, ist das nicht so besonders gut. Gut, schön, dass ihr alle da seid. Da guckt mal, da sind doch Menschen, die winken. Hallo Vero, Spaßlehrer, auch am Start. Travel World Hunter. Einige, die Hallo sagen, einige, die so stumm dabei sind, alles schön, gerne immer Fragen stellen, interagieren, das macht uns so besonders viel Spaß. Ist dann auch viel toller aus Clubhouse, weil dann sehen wir direkt was und sehen nicht nur in diese stillen Bildchen rein und gerne eben Fragen stellen, können wir darauf eingehen.
Vielleicht können wir heute mal diese Q&A-Funktion oder sowas nutzen. Ich glaube, die meisten müssten unten so eine Art Fragezeichen sehen und dann kommt so ein Feld und wenn man da seine Frage reinschreibt, dann können wir die Frage auch anzeigen für alle sichtbar und können da so ein bisschen separieren, weil manchmal gibt es ja so ein bisschen Side-Talks zwischen Leuten, die dabei sind. Aber dann wissen wir, das ist eine Frage. Das wäre ganz cool.
Genau.
Da lernen wir auch dann mal ein bisschen was dazu.
Ja, und super gerne eben auch auf persönliche Themen. Ne? Also wenn wir darauf eingehen können, wenn ihr sagt, ja, das klingt zwar in der Theorie spannend, aber bei mir funktioniert es nicht, weil in folgender Situation bin ich. Und deswegen... gerne auf eure Themen beziehen. Angela ist auch wieder dabei, die hat sich beim letzten Mal schon bedankt, dass wir da sehr auf ihre Situation eingegangen sind. Also alle herzlich eingeladen. Wir machen Teil 2 von unserem Deep Talk zu Themen zur Persönlichkeitsentwicklungsszene, was auch immer das heißt. Auf jeden Fall ja, die Szene, die sich irgendwie mit dem hier oben, mit dem hier auseinandersetzt, mit unserem Selbst und wo wir hinwollen. Es ist ja wahnsinnig breit. Also es ist ja so, wie wenn man sagen würde, wir machen eine Detox über die Musikszene. Also wo es von Rap bis Pop und Techno alles gibt. Also in unterschiedlichsten Schattierungen. Und wir nehmen uns hier gerne mal so ein, zwei Pop-Elemente raus, die uns nicht so gut gefallen oder wo wir zumindest noch sowas hinzufügen wollen, ohne den Anspruch zu haben, dass wir es besser wissen oder dass unsere Perspektive jetzt die richtige ist, aber einfach aus unserer eigenen Erfahrung und dem Tiefen damit auseinandersetzen und unserem Dialog hier wollen wir irgendwie gerne noch weitere Schichten hinzufügen, die aus unserer Perspektive Sinn ergeben.
Du hast eben schon Kopf und Herz kurz gezeigt. Es hat mich daran erinnert, ich habe neulich bei einer Clubhouse-Session eine ganz interessante Frage bekommen, wo ich auch länger drüber nachgedacht habe, bevor was hoffentlich Sinnstiftendes dabei rauskam. Aber was würdest du antworten auf die Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität?
Finde ich auf jeden Fall schön, dass du die Frage, die dich völlig aus der Bahn geworfen hat, mir hier mal so eben zum Intro hinlegst. Das ist schon mal viel, viel Liebe und Dankbarkeit dafür. Ehrlich gesagt, also ich kann mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung oder mit dem Überbegriff selbst gar nicht so gut identifizieren. Deswegen habe ich ja auch so Spaß an Sackgassen da aufzuzeigen. Ich mag das Wort Lebensphilosophie eigentlich am liebsten. Grob aus meiner Perspektive würde ich sagen, Spiritualität, ja eigentlich insofern, also die Brücke, die du gebaut hast, ist ganz gut. Also ich würde sagen, Spiritualität fängt für mich da an, wo man es nur noch versuchen kann, mit Worten zu beschreiben. Also wo es wirklich um ein Fühlen, um ein Spüren geht. Für viele geht Spiritualität dann auch noch in den Glauben. Da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, dass wir da beide jetzt nicht die größten Fans sind, wenn man irgendwie an ein Universum, an irgendwelche Energien glauben muss, die man nicht spüren kann. Dass so ne, unser beider Spiritualität eher was ist, was man fühlen kann. Aber das ist eine reine Erfahrung. Und ich würde sagen, Persönlichkeitsentwicklung hat natürlich auch viel mit Erfahrung, auch viel mit Spüren und Herz zu tun, aber ist vor allem... aber auch so viel reflektieren, gucken, Pläne machen, hinterfragen, Modelle, Konzepte. Ja. Das wäre für mich so gefühlt ein großer Unterschied. Sind wir da nah beieinander?
Ja, sehr gut. Ich habe mich dann zu der Antwort durchgerungen, dass ich gesagt habe, bei Persönlichkeitsentwicklung ist bei mir, greifen mehr technische Dinge, Techniken, Kommunikationstechniken, Körperhaltungen, Ausstrahlung, Interaktion, was alles damit einhergehen kann, Fortbildung und so weiter. Und Spiritualität ist eigentlich erfahren. Das kommt vom Inneren heraus. muss auch entwickelt werden. Und es gibt auch Techniken, die zur Spiritualität führen. Und ich glaube, es sind auch viele Sachen miteinander verwoben. Es gibt keine klare Grenze. Aber so habe ich mir das dann versucht, schön zu reden in dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, Persönlichkeitsentwicklung sind eher Techniken, die ich lernen kann. Spiritualität ist eher etwas, was ich erfahren kann.
Ja, und ich habe gerade nochmal, also ich kann mit dem Begriff Persönlichkeitsentwicklung was anfangen, wenn man es umdeutet. Also wenn man das Wort nimmt und anders verwendet, als sie meistens verwenden. Und zwar würde ich ja eher sagen, deine Persönlichkeit, also wenn du dich zu sehr mit deiner Persönlichkeit identifizierst, ist das ein Hauptproblem in deinem Leben. Deswegen ist die Entwicklung von der Persönlichkeit im besten Fall eine Symptombekämpfung, aber niemals eine Ursachenbekämpfung, weil du dich dann eher vielleicht noch mehr in den Ego-Film reinbaust. Wenn du die aber entwickelst, im Sinne von abwickeln, also im Sinne von wie so eine Mumie, die mit 1000 Rollen so Band eingewickelt ist, ne? Also das, oder es ist eine Glühbirne, ist vielleicht schöner, die mit so ganz viel Stoff umwickelt ist und du musst es dann abwickeln und dann kommt erst das wahre Scheinen durch. Also, und das wäre dann eigentlich auch wieder die Entwicklung von der Persönlichkeit zur Spiritualität. Weil wenn du deine Persönlichkeit abwickelst, entwickelst, dann kommst du zu deinem spirituellen Kern, der unabhängig von deiner Persönlichkeit funktioniert, der reines Sein ist, der reine Erfahrung ist, der Licht ist, Liebe. Ja, also kann man jetzt in unbegrenzt schönen spirituellen Bildern malen. Aber das wäre vielleicht so ein Bild, was für mich ganz gut funktioniert.
Ja. Schön, dass du entwickeln hier hinsichtlich von auspacken und eigentlich wegnehmen.
Ja.
Weil Persönlichkeitsentwicklung würde man ja erstmal denken, man lernt etwas dazu, man nimmt etwas auf, man steigt irgendwie auf oder man wird mehr, aber hier wird man sogar weniger, um zum Kern vorzudringen sozusagen. Sehr schön. Sehr
genau, schön. Also die Idee eigentlich für mich wäre, gute Persönlichkeitsentwicklung wäre das Abtragen der Persönlichkeit. Also
sehr geil.
Also das, was dann überbleibt, ist so eine tiefe Liebe, eine tiefe Verbundenheit, ein tiefes Einssein. Und das ist die schönste Persönlichkeit, die schönste Erscheinung, die es eigentlich gibt. Das ist dann keine Persönlichkeit mehr, weil in dieser Liebe sind wir verbunden, in diesem Awareness sind wir verbunden. Und die Persönlichkeit funkt uns halt dazwischen. Die Persönlichkeit hat Glaubenssätze, die hat Identifikationen, die hat irgendwelche Ideen, was sie erreichen muss, was sie nicht machen darf, ein Gesicht zu verlieren. Das ist alles Persönlichkeit. Und deswegen habe ich auch so ein Problem mit Persönlichkeitsentwicklung, weil die meisten halt denken, ich muss das immer nur weiter optimieren, es muss immer besser werden, es muss immer shinier werden. Aber je mehr du den Gedanken hast, desto mehr identifizierst du dich, desto mehr bist du eigentlich verletzlich, weil du oder verwundbarer, weil Leute dich angreifen können, weil Leute dann gucken, oh, hinter der Fassade, da bröckelt es aber schon ein bisschen, ne? Und so. Und wenn du dich damit aber immer weniger identifizierst, dann kommst du eigentlich wirklich ins Leuchten. Aber das bist dann halt leider nicht mehr du und deswegen ist das für viele so unattraktiv. Dann ist es nämlich nicht mehr dein Ego, was das für sich claimen kann, ich bin so toll, sondern dann bist du einfach nur noch da und dann spielt das, deine Identität, gar nicht mehr so eine große Rolle.
The ego is gone, I'm sorry. Ja.
Ja.
Das habe ich, übrigens können wir darüber noch sprechen, ich habe nämlich hier als Punkt, töte dein Ego, das ist ja auch so eine Aussage aus der Spiritualität, über die man durchaus sprechen kann. Will ich jetzt aber auch nicht vorwegnehmen, kommen wir bestimmt noch dazu. Ich habe vorhin einen Post gesehen mit Leander und Alex springen auf den Tisch. Sehr schön. Ich habe gedacht, wenn du auf den Tisch springst, dann setze ich mich heute mal auf den Boden. Ich sitze hier tatsächlich im Schneidersitz heute auf dem Boden mal. Und ich erwähne das deswegen, weil das für mich was ganz Besonderes ist. Ich habe nämlich viele, viele Jahre, jahrzehntelang Fußball gespielt und konnte früher keine 2 Minuten auf dem Boden sitzen und schon gar nicht im Schneidersitz.
Ja.
Und ich möchte Menschen Mut machen, die denken, dass sie auch ab einer gewissen Altersgrenze irgendwie nicht mehr irgendwo hinkommen oder so. Also ich konnte zum Beispiel mir früher nicht mehr die Schuhe binden, ohne mein Bein irgendwo abzustellen oder so. Also es musste höher.
Wahnsinn, ja.
Kann ich alles wieder, seit ich angefangen habe, Yoga zu machen. Also das mal nur so als kleiner Mutimpuls, weil das für mich jetzt auch mal so ein Experiment ist, hier mal gucken, wie lang es gut geht. Habe ich gedacht, ich erd mich mal, wenn du in die Luft steigst. Ja,
ja, geil, sehr schönes Bild. Übrigens, hier Zwischenwerbung. wenn jemand Yoga machen will, ist allerdings ein bisschen fortgeschritten. Mir gerne mal eine DM schicken. Meine Mom, 71 Jahre alt, wird 72, gibt aktuell Online-Yoga-Kurse. Also ist seit Ewigkeiten Yoga-Lehrerin und betreibt ein richtig cooles Studio und ist jetzt aber echt online unterwegs und macht da also coole Wochenkursen oder auch Wochenendkurse mal so einen ganzen Tag und ist einfach die absolute Boss-Lady. Also ich kenne niemanden, der so geil Yoga unterrichtet und das mit 71 ist einfach gestört für mich. Also so ja, Hammer. Also Shoutout an Yoga an der
Stelle. Aber das sind auch wirklich so Beispiele, wo mir auch, man denkt ja auch selbst manchmal, ja, man wird jetzt älter, bla bla bla, und diese ganzen Glaubenssätze und viele meiner Alterskollegen, also ich bin noch ein Stückchen älter als du, Leander, da höre ich dieses, ja, jetzt geht's los. Bei 30 hat es eigentlich angefangen, dass die Leute gesagt haben, ja, jetzt geht's los. Bei 40 haben sie angefangen, so, ja, jetzt 40, jetzt geht's auf jeden Fall los. Jetzt bin ich 45, da sagen die, mit 45, da musst du aber jetzt aufpassen und so weiter. Also das ist ja auch alles etwas, was in unseren Kopf reingegeben wird von außen, was in unsere Glaubenssätze einsickert und was dann ja auch von innen heraus wirkt auf unser Wahrnehmen, auf unser ja. Fokussieren und so weiter. Und ich finde, Yoga ist eine hervorragende Art und Weise, dem was entgegenzusetzen. Und man sieht, es gibt auch eine Entwicklung in die andere Richtung. Also noch sitze ich im Schneidersitz.
Total, ja, geil. Sehr schön, sehr schön. Aber du warst gerade mit, also ja, töte dein Ego. Also das, wolltest du da direkt noch ein Intro zu machen oder wolltest du noch, also ich meine, wir haben ja sozusagen darüber gesprochen. Die Frage wäre natürlich, kann man das töten? Ist es verwundbar oder ist es ein unsterbliches Monstrum? Was ist da dein aktueller Forschungsstand zu der Frage?
Also ja, die Frage, die ich mir gestellt habe, ist der Satz sinnvoll, töte dein Ego? Weil wenn wir mal, also ich finde, wenn man mal ganz vorne einsteigt, was ist denn rein biologisch das Ego, dann ist das Ego in meiner Wahrnehmung ein Überlebensschutz. Das heißt, das Ego sorgt erstmal dafür, dass es dem Körper und das, was um uns herum passiert, erstmal, dass wir alles haben, was wir brauchen. Das fängt ja schon in der Kindheit an, wenn wir anfangen zu schreien, wenn wir Hunger haben oder Durst haben, dann fangen wir an zu schreien, weil unser Körper irgendwas braucht. Damit machen wir uns aufmerksam und sichern unser Überleben. Das ist eigentlich ein Überlebenswerkzeug und das ist ja erstmal nicht schlecht, weil wir können ja so spirituell sein, wie wir wollen, aber wir hängen ja trotzdem in unserem Körper drin und das soll ja auch noch so ein bisschen bleiben. So, das wollen wir ja jetzt auch nicht unbedingt ablegen. Also ist die Frage, töte dein Ego, ist das überhaupt sinnstiftend, seine eigene Identifikation? Also wenn wir jetzt weiter vorgehen, dann fängt das Ego an, ja anzusammeln. Es entwickelt Ideen, es entwickelt eine Persönlichkeit, man schlüpft in Rollen. Ich bin der Speaker, ich bin der Designer, ich bin der Podcaster, ich bin der ehemalige Fußballspieler, ich bin jetzt der Yoga macht, ich bin Veganer, ich bin Bruder, ich bin Freund, ich bin Tierliebhaber, whatever. Alles erdachte, angenommene Rollen. Ja, die wir auch am Tag mehrfach wechseln, je nachdem, mit wem wir interagieren. Da gibt's so ganz spannende Experimente. Wie reden wir? Wie stehen wir, wenn wir mit unserem Chef sprechen? Wie reden wir? Wie stehen wir, wenn wir mit unserem Untergebenen sprechen und so weiter? Und das sind ja alles Rollen und das ist ja alles Ego. Und ich finde es wichtig und richtig, dass man da hinter die Kulissen guckt, dass man sich dessen bewusst wird, dass man guckt, welche Glaubenssätze arbeiten denn in mir, wo kommen denn diese Prägungen her. Ernährung spielt zum Beispiel da auch eine ganz interessante Rolle, je nachdem, in welcher Kultur wir aufgewachsen sind. Für uns ist es ganz normal, Schweinefleisch zu essen, wenn wir jetzt nicht gerade Veganer sind, wie du und ich, Leander. In Indien oder in anderen Ländern ist es gar nicht vorstellbar, sowas zu essen. Und das alles beeinflusst uns ja wahnsinnig. Und dann kommen wir irgendwann, wenn wir das durchdacht haben, an den Punkt, dass wir sagen, okay, das ist tatsächlich ja alles nur angenommene Identität. Das ist nicht wahr. Das ist zwar real, aber es ist nicht wahr. Es ist nicht der wahre Kern.
Ja.
Und ist es jetzt erstrebenswert, wenn man das mal verstanden hat, darauf rumzudenken, finde ich super cool, weil das sagt unglaublich viel über die eigene Natur und die eigene innere Identität aus, sage ich mal. Aber muss man das wirklich alles ablegen? Ist es erstrebenswert, das alles loszulassen? Und es führt nahtlos zu meiner zweiten tiefgründigen Frage heute Abend, die ich jetzt einfach mit reinnehme, weil es gerade an der Stelle so gut passt. Wenn man tiefer reingegangen ist in die Spiritualität und erfährt, was das für einen Frieden mit sich bringen kann. Und da rede ich nicht von einem temporären Glück, dass man sagt, den ganzen Tag gut drauf und man springt da rum und man hat unendlich Energie, sondern ein tiefes, inneres Glühen des Friedens, nenne ich das mal. Das ist für mich wirklich neu, seit ich mich mit dem Thema, also seit ein paar Jahren intensiver auseinandergesetzt habe. Das habe ich früher so nie empfunden. Niemals. Auch nicht nur annähernd. Das ist etwas wahnsinnig Wertvolles, wer das für sich entdeckt oder erfährt. Ist es jetzt aber ratsam, nur noch in diesem Frieden zu sein? Und da möchte ich ein Sprichwort mal, eins meiner Lieblings-Zen-Sprichwörter ist: Der Schnee fällt, jede Flocke an ihren Platz. Finde ich total den mega geilen Satz. Der Schnee fällt, jede Flocke an ihren Platz. Also aus dem ganzen Chaos gibt es...
Und wie die Flocken aussehen auch noch.
Ja, genau. Jede Flocke ist einzigartig. Es gibt keine zwei Eisgebilde, die sich wiederholen. Das ist ja auch so ein unfassbares Wunder. Also dieses Chaos folgt einer tieferen Ordnung. Jede Flocke fällt an ihren Platz. Das bedeutet doch, wenn ich jetzt sehr spirituell bin, dass ich mich eigentlich um gar nichts mehr kümmern muss, denn es folgt alles einer tieferen Ordnung. Und finde ich erstmal gut. Allerdings, wenn ich dann so in die Welt gucke und ich sehe die Massentierhaltung und ich sehe die Umweltvernichtung und ich sehe Vernichtung von Lebensraum und massives Artensterben, dann komme ich an den Punkt, wo ich mich selbst frage, ist es hier noch richtig, in seinem Frieden zu verweilen, keinen Druck nach außen zu geben und zu sagen, es folgt alles einer großen Ordnung, oder muss man dann diese Position verlassen und muss auch sich wieder um die Dinge kümmern? Und da habe ich habe da keine Antwort drauf. Ich weiß es nicht. Ich habe einfach keine Antwort.
Alex, ich bin mir sicher, wir zwei, wie finden die? Auf die größte aller Fragen. Gib uns 7,5 Minuten, dann haben wir noch hier wunderbare Menschen mit drin, die hoffentlich noch dabei sind bei diesem fortgeschrittenen Themen und Fragestellungen, die meiner Meinung nach echt so next level sind. Aber ich hoffe, dass alle ja da mitdenken und vielleicht ja auch gerne ihre Gedanken mitteilen. Ich hatte auf jeden Fall direkt welche. Zum einen ist ja alleine, also wäre die Hypothese und meine eigene Erfahrung mit diesem inneren glühenden Frieden in einem, oder andersrum gesagt, ich glaube, die größte Krankheit auf unserem Planeten ist das Ego. Also, dass wenn all die Zerstörung, all die Kriege, all die Ellenbogenkämpfe, all die Gemeinheiten, Schlägereien entspringen letztlich aus einer Überidentifikation, einer Übersprungshandlung. Die kommen alle hier oben raus. Also, wenn es uns weltweit gelänge, also wenn ich eine Sache überall, auch bei allen Menschen gleichzeitig ändern würde, dann würde ich nicht das Ego töten unbedingt, ne, um bei dem Thema zu bleiben, aber würde diese Erkenntnis oder die zumindest alle auf den Weg schicken, dass sie an einer anderen Stelle gucken, die Probleme in ihrem persönlichen Leben, nämlich in ihrer Wahrnehmung, in ihrem Ego, dass sie mehr ins Spüren kommen, mehr in die Präsenz kommen. Und ich glaube dann, dass wir aus dieser Haltung heraus dann nicht mehr die Erde zerstören würden. Ne? Also wenn in dieser perfekten Welt sozusagen würden alle Schneeflocken aufeinanderfallen, wenn alle Schneeflocken sich ihrer Göttlichkeit, um es jetzt nochmal spiritueller nennen, ihrer Liebe in sich, der Verbundenheit. Also wenn sich alle die Menschen so sehr verbunden wären und sich dieser Verbundenheit bewusst wären, wie die Schneeflocken, ich glaube, dann sähe diese Welt schon mal ganz anders aus. Also das ist schon mal das. Also insofern dauert es vielleicht halt noch ein paar Jahre, bis wir da hinkommen. Ich habe schon das Gefühl, dass ein großes Aufwachen stattfindet und dass wir als Menschheit, wir waren mal schon viel, viel aufgewachter oder viel weniger zerstörerisch, und das ist aber Ewigkeiten her. Das war zu der Zeit, wo wir noch Jäger und Sammler waren. Also ich glaube, Zivilisation Und als wir sesshaft geworden sind, das war erstmal ein Anfang von einer ganz großen Leidensgeschichte. Aber wir haben auch schon wieder viel Entwicklung durchgemacht. Wir haben wahnsinnig viel gelernt. Wir retten mittlerweile schon wieder Tierarten, die Orca, irgendeine Walart, ne, die schon fast ausgestorben war, hat mittlerweile wieder eine gute Population. Es gibt schon wieder super viele Hints. Die Trennung zwischen Arm und Reich weltweit, zwischen den Ländern, nähert sich ein bisschen an einigen Stellen, auch wenn es auch super viel schief läuft. Also da glaube ich, dass es eine Entwicklung gibt und wir halt durch dieses Tal der Tränen vielleicht auch durch mussten. So, und das ist Zukunft. Das hilft dem Alex heute natürlich nichts. Ne? Also das ist ja, also jetzt hilft das ein bisschen vielleicht, aber trotzdem, was mache ich jetzt damit? Warte ich jetzt? Das wirst du vermutlich nicht mehr miterleben. Ne? Also es sei denn, wir werden jetzt 200 Jahre alt, keine Ahnung. Aber das andere könnte ja sein, das war so ein Gedanke, den ich hatte, um bei deinem Lieblingssprichwort zu bleiben. Jede Schneeflocke fällt an seinen Platz und vielleicht ist ja dein Platz, dich dafür einzusetzen, dass Dinge sich verbessern. Also vielleicht ist das ja auch dein Schneeflockendasein und genau das ist auch gewollt und das ist auch Teil des Plans und das ist auch Teil des Friedens und des Gleichgewichts, dass du dich eben nicht aus einer Ego-Perspektive, nicht aus einer Verletzung, nicht aus einer Qual, nicht aus einem alles ist scheiße heraus, sondern immer mit der Lampe, die durchscheint, ne, durch das Ego und die eigentlich stärker ist, die eine Liebe hat, aus dieser Haltung heraus trotzdem Dinge tust, die sich für dich natürlich und richtig anfühlen, nämlich darauf aufmerksam zu machen, hier darüber zu sprechen, vielleicht einen zu erreichen, der was anders macht, ja, in Zukunft. Also ich meine, die beste Art, den Regenwald zu retten, ist nun leider Fleischkonsum zu, also nicht das Ego zu töten, sondern den Fleischkonsum zu töten und weniger Tiere zu töten. Also dann würde ich sagen, lieber Ego töten als Schweine und Kühe töten. Und ich glaube, dass wenn wir erwacht sind und die Verbundenheit in uns spüren, dass es für uns nur logische Konsequenz ist, allen, die im Leid hängen, helfen zu wollen.
Ja.
Und damit auch der Welt helfen zu wollen. Und dass das aber gehen kann, auch aus so einem Grundfrieden heraus. Da kann man sich mal in Rage reden, sich mal über was aufregen, für was einsetzen, eine flammende Rede zu halten mit erhobener Faust. Aber tief drin ist so ein Urvertrauen und so ein schönen, also ich habe das Bild von dir hat mir sehr gut gefallen, so ein brennendes Grundvertrauen oder brennender, wie hast du es genau gesagt, Frieden, glühender Frieden?
Ein inneres Frieden, ein glühendes Frieden, ja. Mhm.
Ja, genau, ein glühender Frieden oder ein friedvolles Glühen, wie auch immer. Aus dem heraus wird dann die Dinge machen, die sich logisch anfühlen, ja, und der Satz, ich könnte nie auf Fleisch verzichten, ist ja tendenziell auch wieder einer von den Glaubenssätzen. Also ohne, ich kann dich total nachvollziehen, ich bin auch null wertend, wenn ich Menschen sehe, die das nicht machen, weil ich weiß, ich selbst bin auch weit entfernt vom Perfekt. Es gibt so viele Baustellen, wo ich auch besser sein kann. Und ich glaube aber, dass wir alle unseren Beitrag liefern und für manche ist es leichter, vegan zu sein. Andere haben komplett aufs Fliegen verzichtet, andere wiederum sind schon perfekt, was Plastikmüllreduktion angeht. Mhm. Und je mehr wir aufwachen und je mehr wir zu uns kommen, desto mehr wird uns das auch bewusst. Wenn ich mich über meinen Chef aufrege, dann habe ich doch keine Ressourcen mehr frei, in meinem Leben was zu verändern. Da habe ich auch gar keinen Bock, weil ich bin so mit mir beschäftigt, so mit meinem Ego und mit meinem Leid beschäftigt, dass ich gar keine Ressourcen frei habe, die Welt schöner zu machen.
Und an dem Punkt vielleicht noch ein Gedanke. Die Verschmutzung der Erde und die Zerstörung unseres Lebensraums hängt in meiner Wahrnehmung exakt mit dem Schmutz und der Zerstörung in uns selbst zusammen. Das ist miteinander gekoppelt. Ja. Je mehr Ordnung du in dir drin hast, desto weniger Unordnung wirst du im Außen machen.
Ja.
Steile These, aber das bewahrheitet sich halt immer und immer und immer wieder.
Ja. Mega. Also auch allein schon, es geht schon mit Menschenbild los. Deswegen ist ja auch, hast du mittlerweile im Grunde gut? Hast du es mal gelesen?
Ja, ja, klar.
Ja, cool. Also wirklich so ein tolles Buch. Bitte alle lesen, die hier zugucken.
Ja.
Und er bietet ja eben die Perspektive, die mir sehr gut gefällt, mit der ich auch sehr gut resoniere, an, dass wir Menschen im Grunde gut sind. Ja, es gibt Verwirrung. Ja, es gibt Menschen, die benehmen sich so, als wären sie nicht gut. Aber in meiner Welt sind die selber halt verletzt worden und sind selber einfach verlorene, verletzte Seelen. Die allerwenigsten Menschen, die nicht eine völlige Geistesstörung haben, das gibt's ja auch, dass du einfach Menschen umbringst, Aber das ist ja, hat ja nichts mehr mit Menschsein zu tun. Das ist einfach komplett alles schief gedrahtet, ja. Aber auch die können dann meistens nichts dafür, weil denen was furchtbar Dramatisches passiert. Das ist ja einfach auch so ein Kreislauf. Also viele Vergewaltiger wurden vergewaltigt. Das ist eigentlich total absurd, weil man ja denken würde, dieses grauenvolle Erleben, dass sie dann dafür nie auf die Idee kämen. Aber die sind dann so gebrochen zum Teil, dass sie das dann wiederholen. Kinder, die geschlagen werden, schlagen häufig ihre eigenen Kinder. Super viele schaffen es auch raus. Aber fast niemand macht das aus böser Absicht in meiner Welt, sondern wirklich aus so einer Verletztheit raus. Und wenn man so der Mensch begegnet, dann, wenn man so der Welt begegnet, dann verhält die sich anders. Probiert das mal. Wirklich Menschen mit Vertrauen zu begegnen, Menschen mit Wohlwollen, mit Liebe zu begegnen. Es ist so irre, wie nett Menschen sind. Also auch, wenn man irgendwo was von jemandem will, der eigentlich, wo man denkt, oh, oh, der könnte jetzt aber genervt sein. Callcenter, Telekom, O2, Callcenter. Wenn du da schon mit einem Hals anrufst, dann ist der sofort auf der gleichen Welle wie du. Wenn er professionell ist, lässt das sich nicht anmerken, hasst dich aber trotzdem. Wenn du da anrufst und Verständnis aufbringst, weil es ist ja nicht sein fucking, also er hat ja denn nicht deinen Scheißvertrag angedreht. Der hat nicht die Türme aufgebaut. Die arme Sau sitzt da im Callcenter. Und wenn du dann deinen Hass an ihm ablädst, dann hat er kein Interesse dran, dir zu helfen. Und dann wirst du nur bestätigt, ja, die Leute im Kundencenter sind alles Arschlöcher. Ja, klar, wenn du da so anrufst. Ne? Also weil natürlich sind die dann so. Und wenn du da anrufst und sagst, ich habe ein Problem und erstmal vorweg, falls ich hier irgendwann laut werde, bitte sei dir bewusst, es hat nichts mit dir zu tun, weil ich weiß, du bist nicht verantwortlich dafür. Das ist nicht dein Ding. Es kann sein, dass ich zwischendrin den Faden verliere, weil ich bin gerade echt aufgebracht. Und hab bitte Geduld mit mir, aber bitte nimm es nie persönlich, weil ich weiß, es hat nichts mit dir zu tun. Du sitzt jetzt hier halt gerade und danke, dass du mir zuhörst und vielleicht finden wir gemeinsam eine Idee, wie du mir helfen kannst. Probiert das mal. Probiert das mal, Menschen einfach grundlos mit Liebe und Freundlichkeit zu begegnen und einfach so zu tun, als wären alle auch nett zu euch. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass 90% der Menschen super nett zu dir sind und genauso reagieren.
Ich habe so viele Gedanken dazu. Hoffentlich vergesse ich nicht die Hälfte davon. Das, was du vorhin gesagt hast, mit dem, was einem selbst passiert, gibt man möglicherweise an die nächste Generation, weil das ist ja oft das, was man als Rad des Karmas betrachtet. Also Energie, die man erfährt, Energie, die in uns gespeichert wird, Energie, die wir weitergeben, bewusst oder unbewusst. Und einen ganz wichtigen Aspekt finde ich dabei, dass jeder, egal was er erlebt hat, hat die Chance, dieses Rad des Karmas zu durchbrechen, indem er das sich bewusst macht und indem er dieses an die nächste Generation weitergeben stoppt und es eben anders macht, als so wie er es erfahren hat. Aber da gehört natürlich, ja, starkes Bewusstsein, starke, also ich verurteile niemand, der das nicht schafft. Ganz, ganz wichtig. Aber die Chance ist immer da. Ja. Und vielen, vielen Dank für deine Worte mit der Umwelt und so weiter, was du gesagt hast. Ich bin zum gleichen Entschluss gekommen. Ich möchte es deswegen nochmal so rausreden, weil aufgrund meines Podcasts mich auch immer mal wieder Leute ansprechen, die sagen, seit ich mich mit diesen Dingen beschäftige, geht es mir eigentlich schlechter als vorher, weil ich auf einmal anfange, hinter die Kulissen zu gucken, weil ich realisiere, wie lang ich Teil dieses kranken Systems war, zum Beispiel Massentierhaltung oder was es auch immer sein möge. Und die Leute werden davon selbst runtergezogen. Das ist aber nicht der Sinn und Zweck. Wir sind nicht hier, um uns selbst zu verurteilen oder Negativität nach außen zu strahlen. Und diese Energie ist, ich glaube, es hat vorhin auch jemand geschrieben, diese Energie nutzen für etwas und nicht gegen etwas. Also nicht gegen Umweltvernichtung, sondern für Aufforstung. Etwas Positives, etwas dafür sein, da die Energie reingeben. Das finde ich auch noch ganz spannend.
Ich glaube auch, dass es der Weg für die vegane Bewegung zu sein oder für Pflanzenernährung viel besser ist als gegen die Fleischindustrie. Weil ich meine, Rügenwalder Mühle, perfektes Beispiel. Ich kann nicht in den Kopf gucken von dem CEO, aber was der für Sätze sagt, was der auch für Aktionen macht, der scheint auf einem guten Weg zu sein. Ne? Also mittlerweile, die verdienen mehr Geld mit Pflanzenprodukten als mit Fleischprodukten. Am Anfang hatten sie viel Bodenhaltungsei drin, das war natürlich völliger Quatsch. Dann wurden sie aber darauf hingewiesen und dann haben die gesagt, oh stimmt, war ein toter Winkel, sorry, nehmen wir raus. Wir versuchen Stück für Stück immer mehr auf vegan zu gehen. immer mehr das Vegetarische auch weg, die gucken, dass es gleich teuer ist. Und das ist auch ein wichtiger Teil der Lösung. Wenn du jetzt aber prinzipiell gegen die Fleischindustrie bist, und ich kann auch verstehen, wenn man da anderer Meinung ist, ne? Kann man beides. Ich kaufe jetzt auch nicht viel Rügenwalder, einfach weil es halt auch Chemiezeug ist viel. Aber ich würde immer jedem raten, ey, wenn dir das hilft für den Umstieg, bitte ess Rügenwalder Schnitzel. Das ist 10-mal besser als ein Bio-Steak. Würde ich zu 100%. Allein von der Klimabilanz her 10 Milliarden mal besser. Und es muss halt kein Tier getötet werden. Und es ist halt für die Zukunft wichtig. Aber wenn man halt dagegen ist, dann ist das schwierig. Und wir müssen den Konzernen auch helfen, umzubauen. Wir müssen das braucht ein bisschen. Aber es ist viel mächtiger, wenn Rügenwalder hier überall Werbung macht für vegan, wenn die überall die riesen Aufsteller haben, wenn die da das cool wird oder Beyond Meat, wie viele Leute, wo ich nie gedacht hätte, dass die jemals einen Pflanzenburger essen, das auf einmal cool finden, weil Beyond Meat so ein cooles Marketing hat. Und das ist für unsere Sache so viel wichtiger, als da die Riesen zu stürzen oder abzusägen. Also es kann natürlich beides führt irgendwie dahin, aber dieses dafür finde ich auch einen wesentlich eleganteren Weg als dagegen. Und wir sollten übrigens mal vielleicht gleich uns die Fragen angucken.
Ein Satz noch dazu, was die Konzerne angeht, sage ich immer ganz gerne, jeder hat das Recht auf Entwicklung. Ja. Und ich bin auch nicht auf die Welt gekommen und habe gedacht, ich will kein Plastik mehr verbrauchen oder ich will keine Tiere essen, sondern ich habe das gemacht, was mir mein Umfeld vorgelebt hat, ohne das jemals zu hinterfragen. Und dann bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, das vielleicht zu hinterfragen. Und so ist es mit Konzernen genauso. Die haben aber auch ein Recht auf Entwicklung, finde ich. Und wenn sie es ernst meinen, wenn sie kein Greenwashing betreiben, sondern wenn sie ernsthaft sagen, okay, wir haben es bis hierher so gemacht, weil die Welt war nun mal so. Wir sehen jetzt ein, ab hier geht es nicht mehr weiter. Wir haben auch möglicherweise falsche Entscheidungen getroffen. Dann finde ich es aber auch richtig und wichtig, denen zu ermöglichen, in andere Richtungen einzuschlagen. Weil Marktmacht haben sie. Da bin ich voll bei dir. Ja.
Eben. Das ist, die haben einfach einen viel größeren Hebel, da was zu verändern, als ja, die ganzen Mini-Marken, die ich natürlich super gerne unterstütze und auch alles tue und auch lieber kaufe. Aber trotzdem bin ich total froh, dass es die gibt, weil von Alnatura das... die Salami kaufen die Leute vielleicht halt, die vegane Salami halt vielleicht nicht so sehr. Die landen ja noch nicht mal in meiner Tour rein. Und dann ist es noch zu teuer. Da finde ich es total gut, dass es das eben auch gibt. Aber ich glaube, zum Thema Tiere und vegan können wir mal einen eigenen Deep Talk machen. Da kommen alle Leute rein, die Bock haben. Wir kommen vielleicht mal wieder zurück zum Thema. Hast du Lust, mal durch die Kommentare zu scrollen und ich gucke mir die Fragen mal an?
Ja.
So, mal gucken.
Nicht zu fassen, dass schon wieder über eine halbe Stunde rum ist.
Ja. Ah ja, wie heißt das Buch, haben einige nochmal gesagt. Ich hoffe, es ist mittlerweile angekommen. Es heißt Im Grunde gut von Rutger Bregmann. Unbedingt, unbedingt lesen. Eine Stille heraus agiert, aber sich nicht zum Quatsch des Oberflächen-Egos ablenken lässt. Yes, true, true. Ah, ups, jetzt habe ich das hier so reingeholt. Aber man sieht da nur einen Teil, ne?
Du kannst, glaube ich, drauf. Oh ne, kannst du nicht.
Ah. Nee. Aber genau, das war eigentlich nur noch mal, dass man sich nicht vom Gequatsch des Egos ablenken soll. Ja, hier ganz, ganz triviale Fragen, vielleicht auch schnell beantwortet. Woher kennt ihr euch?
Gute Frage.
Ich weiß es, dir genau sagen. Die Jolli war, deine Freundin war zufällig bei mir bei irgendeinem Mini-Vortrag, den ich hatte.
Ja.
Ich folgte sie mir auf Instagram, dann haben wir beide Bezug auf eine Fest- und Flauschig-Folge genommen, auf Routinen, die sie bezogen haben. Und dann hat die Jolli bei mir kommentiert, hey Alex, hast du doch auch neulich drüber gesprochen. Und dann haben wir gesagt, ja, stimmt. Und dann haben wir festgestellt, ja, du hast einen Podcast und hast Lust, über mein Buch zu sprechen. Und darüber sind wir dann in Kontakt gekommen.
Ja, und dass wir beide in Mainz bzw. bei Mainz wohnen und gar nicht weit voneinander entfernt sind und so weiter. Und dann, haben wir angefangen, Handband zu spielen. Heute sind wir seit 3 Jahren verheiratet.
Ja, genau. Ja, es ist tatsächlich, wir kennen uns auf jeden Fall noch kein Jahr.
Nee.
Kommen wir nicht so vor, ja?
Ja.
Und haben uns 3-mal in Real Life gesehen, glaube ich, oder so. Also wir haben uns mittlerweile, glaube ich, öfter hier gesprochen.
Online öfter, ja. Vor allen Dingen auch intensiver. Ich habe hier noch einen schönen Satz von Aileen Gläser. Sinnloser Konsum geht auch zurück, je glücklicher man mit sich selbst ist. Und das kann ich nur unterschreiben. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung Minimalismus. Denn je glücklicher wir im Innen sind, desto weniger Zeug brauchen wir im Außen, um diese Lücke zu füllen. Und das wiederum bedeutet weniger Konsum. Das bedeutet, man muss weniger Geld ausgeben. Das bedeutet, man muss weniger Geld verdienen. Das bedeutet, man hat mehr Zeit, sich um sein inneres Glück zu kümmern. Und weniger Konsum bedeutet weniger Verpackung, weniger Herstellung, weniger Wachstum, 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 Wachstum. Gut für die Umwelt, gut für die eigene Gesundheit. Ganz tolles Konzept, Minimalismus.
Ja, es ist einfach mega, weil du, ja, je mehr du halt eben in deinem Ego bist, desto höher ist die Gefahr, dass du dann auch getrieben bist, einfach durch irgendwelche Dinge, die du im Außen haben willst, rennst irgendwelchen Dingen hinterher und du kriegst ja dein Glück nur darüber. Aber das ist ja eine Illusion, weil das hält ja nur ganz kurz an. Also die Dinge, die wir dann haben und anhorten, und irgendwann sind sie uns eher ein Klotz am Bein. Mein Ego kommt raus, dann umarme ich es in Gedanken und sage, es darf sich jetzt zurücklehnen. Ach, wunderbar, Thomas. Perfekt, da gehe ich zu 100% mit. Ich hatte eben auch noch so einen Satz, den ich, glaube ich, noch nicht gesagt habe, wer wirklich die, ja, eben nicht das Ego töten, sondern die Beziehung verändern. Also genauso wie es ja auch darum geht, finde ich, also es geht nicht darum, seine Gedanken zu verändern per se, weil das ist ganz schön schwer, einzelne Gedanken zu verändern. Die fliegen da ja durch wie wild. Und im Prinzip ist das Ego ja nicht mehr als eine Ansammlung von irgendwelchen festgehakten Gedanken, sondern die Beziehung zu den Gedanken zu verändern, nämlich sie nicht mehr zu glauben, nicht mehr sich darüber zu identifizieren, sich zu desidentifizieren von dem Ego und nicht mehr zu denken, dass wenn dein Ego, deine Maske einen Schlag abbekommt, dass du in deinem Kern getroffen bist.
Getroffen wirst, ja, schön.
Ja, ja, das ist vielleicht das. Ja, schön, danke euch hier fürs fleißige Mitmachen, auch immer fürs gegenseitig helfen und zwischeninspirieren. Finde ich geil, wie dann noch so eine extra Storyline immer durchläuft. Also gerne weiter da mit kommentieren. Ich hätte noch ein anderes Thema, was ich gerne nochmal ansprechen würde, hat auch im weitesten mit Ego zu tun. Und zwar ist das mein Lieblingsthema. Beim letzten Mal ist es schon so angeschnitten worden, aber für meinen Geschmack noch nicht tief genug. Und das ist das Thema Purpose, warum, also dein Warum, Sinn des Lebens, was ist dein Purpose, finde dein Warum. Wo ich aktuell so das Gefühl habe, dass alle, also dass das so das größte Ziel ist. Also dass alle sagen, du brauchst dein Warum, sonst kannst du dein Leben direkt in die Tonne schmeißen. Ne? Also du musst definitiv deine Bestimmung gefunden haben. Alle suchen nach ihrer Berufung, alle wollen... ja, fangen halt damit an. Also die sagen so, ich muss jetzt erstmal rausfinden, was ich wirklich brauche. Und dann gehe ich auf die Weltreise, um zu finden, was ich wirklich brauche. Oder ich nehme mir ein halbes Jahr, um mein Warum zu finden. Und Weltreise super, vor allem, wenn sie nicht mit viel Fliegen zu tun hat, um bei dem Thema zu bleiben. Aber Auszeit, Stille, Ruhe, in sich gehen, Kontemplation, Zeit für dich, alles super. Aber dieses Umzu oder dieses verkrampfte, ich brauche ein Warum. Ne? Also wie Simon Sinek in seinem Buch, was ja krass abgehypt wurde, und auch TEDx, in dem TED-Vortrag, Start with Why. Ne? Also fang mit dem Warum an. Man muss dem Kerl zugutehalten. Er spricht natürlich viel mit Unternehmern. Und ich würde sagen, für ein Unternehmen ist es gut, wenn du ein klares Warum hast und nicht einfach nur Produkte verhauen willst. Also wenn du ein Produkt machst heutzutage und damit nicht die Welt rettest, würde ich sagen, also es wäre schon immer cool, irgendwie ein Warum damit drin zu haben. Aber viele haben das halt auf ihre persönliche Ebene mitgenommen und sagen da jetzt auch, okay, ich muss anfangen mit einem Warum. Ne, also um überhaupt loszugehen, brauche ich ein großes Warum. Oder alles, was ich tue, muss diesem großen Polarstern, diesem großen Warum untergeordnet sein. Ne, also Viktor Frankl wird da gern auch zitiert mit, ne, wer ein starkes Warum, ach Quatsch, Frankl hat Nietzsche zitiert, so rum war es. Frankl hat es aufgenommen in seinem Buch und hat da Nietzsche zitiert, der sagt, wer ein starkes Warum hat zum Leben, der kann beinahe jedes Wie ertragen. Und das kann natürlich was total Tolles sein. Ne? Und gerade wenn es darum geht, irgendwie ich rette die Welt oder ich mache irgendwas und du hast das gefunden und du lebst das, ist doch großartig. Aber diese krampfhafte Fixierung darauf, finde ich schwierig, zumal das Warum halt häufig ein Zustand in der Zukunft ist. Also, und gemessen werden kann ganz häufig. Ne? Also ich, erst wenn ich das erreiche, zum Beispiel, mein Warum ist es, die beste Mutter der Welt zu sein? Ich will einfach Kinder, ich will, dass meinen Kindern es besser geht als mir. Ne? Das könnte ein total starkes Warum sein. Wenn das aber dein Lebenskern ist und du sagst, das ist mein Warum, und deine Kids haben gar keinen Bock darauf, dass du die geilste Mutter der Welt bist. Ja, und du hast es ja auch gar nicht in der Hand. Dann lernen die zufällig irgendwelche Kinder kennen, die was anderes im Sinn haben. Und selbst wenn du die beste Mutter der Welt bist, kann es dir passieren, dass die drogenabhängig werden, dass die von der Schule fliegen, dass die keinen Bock haben zu studieren, obwohl du denkst, ah, die sollen es besser haben, die sollen doch studieren. Und dann, oder noch schlimmer, die sind aus dem Haus und wollen dann gar nicht mehr, dass du die Mutter bist, sondern vielleicht maximal eine Freundin, eine gute. Und dein großer Purpose war aber immer, eine tolle Mutter zu sein. Und jetzt, übrigens bitte immer auch toller Vater, ja, hat nichts mit Geschlecht zu tun, also vollkommen wurscht in dem Zusammenhang. Ist jetzt nur das erste Beispiel, was mir eingefallen ist. Und das ist das, die Gefahr an diesem Warum, dass es halt eben um ein Handeln geht, um Außen, was eben tendenziell in der Zukunft liegt und uns wegführen kann vom jetzigen Moment, uns wegführen kann von der Schönheit des Augenblicks und uns dazu verleiten kann in diese Umzufalle. Erst wenn ich das erreiche, nur wenn ich mein Warum gefunden habe, dann kann ich endlich glücklich sein. Und super viele Leute sitzen da und auch ich, jahrelang aktuell könnte ich sagen, ich habe vielleicht so eine Idee, was mein Warum ist, aber mehr zufällig. Vor noch 4 Jahren hätte ich gesagt, was, geh mir weg mit Warum? Keine Ahnung, ich mache einfach. Das, was sich gut anfühlt, das, was sich jetzt gerade gut anfühlt, das mache ich. Dem gehe ich nach. Was ist der Warum, mein Warum, wenn ich auf meinem Snowboard stehe? Das ist einfach erstmal Ausdruck von Spielfreude in dem Moment. Das ist aber kein Warum. Wenn ich auf der Bühne stehe, bringt das zufällig Leute weiter, manchmal. Ja? Dann hat das was Erfüllendes. Aber ist das jetzt immer so mein großes Warum? Ganz viel mache ich einfach nur aus dem, da ruft jemand an, fragt, ob ich da sprechen will und ich habe noch nichts vor. Und dann sage ich ja. Das muss aber keinen Sinn ergeben. Ich muss auch nicht gucken, ob ich darüber jetzt die Welt rette. Wenn sich das natürlich anfühlt, dann ist das total in Ordnung. Und wenn ich in 3 Jahren feststelle, ich möchte mich für Tierrecht einsetzen und ich halte jetzt nur noch Vorträge auf Veggie-Messen über, wie werde ich ein Veganer? Das ist übrigens im Hinterkopf auch eine Idee für ein Buchprojekt, darüber zu schreiben, dann habe ich auf einmal ein ganz anderes Warum. Und das ist für mich total fein. Und viele denken immer so, man muss sein Warum finden und dann kämpft man sein ganzes Leben lang für diese eine Sache. Und wenn du dein Warum nicht gefunden hast, dann ist dein Leben verwirkt. Was totaler Quatsch ist, wenn du ein richtig cooler Kassierer bist, der präsent mit den Kunden ist im Jetzt, da sich jetzt noch so ein Warum dran zu dichten, ja, ich will das und das, dann sei einfach präsent und dann radiierst du Bedeutung sowieso in die Welt, weil dann steckst du andere Menschen an, dann stehen die da mit dem Lächeln, dann haben die eine gute Zeit beim Einkaufen, dann bist du ein Vorbild für andere, bist toll zu den Kollegen, keine Ahnung was, aber du brauchst doch, es muss doch nicht jeder dieses Riesen, die ganze Welt verändern und alles, es muss nicht alles immer Sinn ergeben, was wir tun, wenn wir uns mehr, und da ist dieser kleine Zirkelschluss, wenn wir uns mehr auf das Wie fokussieren, also das Zitat von Frankl umdrehen und sagen, beziehungsweise von Nietzsche, wenn wir ein starkes Wie haben, also unser Leben in Präsenz leben, in Verbindung, in Liebe und Bewusstheit, dann brauchen wir gar nicht so ein großes Warum, was dann manchmal auch eher aus dem Ego kommt, als aus dem, aus der tiefen Seele, aus dem Leuchten, aus dem Licht, aus dem what name it. Und aus dieser Haltung heraus dann wieder, und da schließt sich vielleicht auch der Kreis zu den vorherigen Themen, können wir dann wahnsinnig, vielleicht sogar viel mehr bewegen, wenn das nicht so ein verkrampftes Sinnsuchen hat, sondern einfach ein Ausdruck dieses reinen Bewusstseins in uns, mit der wir dann auf natürliche Art und Weise wunderbare Dinge tun und nicht verkrampft, unkreativ irgendeiner Karotte hinterherrennen, irgendeinem Polarstern, den wir uns mit 5 Jahren vielleicht mal überlegt haben. Ich, wenn ich groß werde, dann weiß ich nicht. Dann beende ich den Welthunger. Dann stellst du fest, fuck, es gibt immer noch Welthunger. Ist jetzt dein Leben verwirkt? Oder was machst du dann?
Ja, das ist genau der Punkt, wenn man sich dann mit dieser Rolle komplett identifiziert und diese Rolle nicht erreicht oder aus irgendwelchen Gründen dieses Kartenhaus zusammenbricht,
dann verletzt sich diese Identität und dann steht man vor einem Trümmerhaufen und weiß jetzt gar nicht mehr, was ist. Das Beispiel mit der Mutter, was du gesagt hast, und die Kinder haben vielleicht gar keinen Bock drauf, ist eigentlich ein sehr treffendes Beispiel dafür, weil etwas, was gar nicht in der eigenen Verantwortung ist, also die Bocklosigkeit der Kinder, ja, kannst du nichts machen, ist halt so. Und plötzlich ist deine Identität als Supermutter oder als Supervater dahin. Also dieser unnötige Druck. Gegenthese von mir an der Stelle.
Gerne. Und zur Not bringe ich Eckhart Tolle ins Spiel. Da haben wir beide nichts mehr zu melden.
Okay, sehr gut. Passt sehr gut zu dem Thema, was wir vorher gesprochen haben. Meine Entscheidung, weitgehend vegan zu leben, hat nur funktioniert wegen eines ganz starken Warums. Denn es ist nach wie vor so, dass ich, wenn ich im Sommer bei Nachbarn vorbeigehe und die grillen und ich kriege diesen Fleischgeruch in die Nase, finde ich nach wie vor mega lecker und kriege sofort Bock auf Fleisch. Und mein Körper sagt, ey, geh da hin. Oder die kommen dann, ey, willst du... Also gut, mittlerweile fragen sie nicht mehr, weil die wissen, dass ich es nicht mache. Aber früher war das natürlich so, wo das noch nicht so bekannt war. Ey, willst du ein Schild, komm rüber, hier Bier, da haben wir Fleisch auf dem Grill, lalala. Also die Verführung war immer sehr, sehr groß. Und ich habe das ja auch selbst gemerkt, dass ich da jetzt eigentlich gerade Bock drauf habe. Aber dann kam immer in diesen Momenten das Warum. Und dann habe ich nur mal kurz an Massentierhaltung denken müssen und nur mal kurz an das Leiden von Schweinen, von Kühen, an diesen Wahnsinn, der da passiert. Und das war mein Warum. Warum möchte ich das jetzt nicht? Wegen dieses Grundes. Und dieses Warum war so stark, dass meine eigenen Bedürfnisse dann einfach keine Rolle mehr gespielt haben. Ich sage, das ist, es riecht geil und so, schmeckt bestimmt auch gut, aber ich möchte nicht mehr Teil dieses Games sein.
Ja, und mittlerweile ist es ja auch wirklich, von Monat zu Monat wird das ja leichter, also weil die Industrie ist ja einfach krass, wie gut die das mittlerweile reproduzieren kann. Also selbst wenn man Bock auf Geschmack und Geruch hat, ist man mittlerweile mit Ersatzprodukten ja auch relativ gut dabei. Aber ich verstehe, was du meinst. Das geht auch so ein bisschen auf dieses, man kann das jedes Wie ertragen. Ne? Also da eigentlich ist das ein wunderbares Beispiel für Nietzsche. Ne? Ja. Das Wie ist, du erträgst den Zustand, du hast Bock auf Fleisch, ist es aber nicht, weil du ein starkes Warum hast.
In dem Fall ja.
In dem Fall ja. Ich glaube, das kann auch so sein. Und gleichzeitig bei mir, vielleicht ist es auch ein Warum, aber bei den Tieren wirklich diese Erkenntnis, also meine vegane Ernährung ist wirklich einfach nur aus der Liebe zu den Tieren. Also wirklich aus, also und bei dir ja auch. Und dann ist es mal mehr, mal weniger bewusst. Aber eigentlich, wenn ich zu 100% präsent bin und ne, also und bei diesem Stück Fleisch bin und ich gucke mir das an und ich frage mich, ne, was ist das? Also ich gucke mir das an und gehe das durch. Und ich weiß, das war ein Tier, mit dem ich schmusen würde, wo ich sagen würde, krass, das ist einfach, mit dir könnte ich Buddy sein, ich würde dich fast genauso ernst nehmen wie viele Menschen und deutlich ernster als viele andere Menschen noch und eine tiefere Bindung zu dir aufbauen, will ich wirklich dazu beitragen, dass das umgebracht wird. Und dann fühlt sich das für mich gar nicht mehr so sehr wie ein Warum an, sondern wie so eine Selbstverständlichkeit. Also, und das ist Nuancen und also für mich braucht es dann nicht zwangsläufig ein Warum oder so eine lange Kette und gleichzeitig, wie jetzt bei dir, glaube ich ja dann jetzt auch, wie du das beschreibst, mittlerweile, am Anfang war das vielleicht hilfreich, aber mittlerweile brauchst du es halt nicht mehr.
Das stimmt.
Die Versuchung ist, es ist einfach unvorstellbar, es ist jetzt andersrum. Du bräuchtest jetzt ein richtig großes Warum, ein Stück Fleisch zu essen. Also da müsste jemand schon echt, weiß ich nicht, sagen, du rettest damit jetzt 100 Menschenleben, wenn du das isst. Keine Ahnung, was
der Hunger, das wäre. Der drohende Hungertod wäre vielleicht ein ganz gutes Argument.
Ja. Genau. Also das wär das eine. Und ich sage ja auch gar nicht, dass das Warum, dass es keinen Sinn ergibt. Also ich glaube, das ist was total Gutes. Ich finde nur diesen Start with why. Also das als ersten Schritt zu sagen, ich brauche erst ein Warum, bevor ich was mache. Also das Warum sozusagen als Ursprung, Grundlage von allem. Mhm. Und dann auch alles immer dagegen zu prüfen, als wäre das Warum das Wichtigste.
Die einzige Wahrheit.
Ja. Die einzige Wahrheit. Und das würde ich gerne auf den Kopf drehen und sagen, dein deine Liebe, deine Achtsamkeit, dein Bewusstsein, deine Präsenz in dem jetzigen Augenblick ist das Wichtigste auf der Welt. Und aus der heraus kannst du dann Dinge mit Sinn machen. Kannst du die Hände frei, kannst Dinge bewegen. Aber als erstes, so first be present. Ja, also als ersten Schritt, und das habe ich eben auch bei Eckhart Tolle gelesen in New Earth, und das hat total mit mir resoniert. Hier, also in dem, ne, also zweite Buchempfehlung, A New Earth, eine neue Welt auf Deutsch. Eine neue Erde, sorry, genau. Awakening to your life's purpose. Siehst du, da steht sogar Purpose drin. Das heißt, der catcht die ganzen Leute, dieses Schweinebärchen, catcht die ganzen Leute, die auf der Suche nach Purpose sind, und sagt dann im vorletzten Kapitel, übrigens, Purpose fängt innen an, nicht außen. Das ist ein gerissener Hund, dieser Typ. Und er schreibt, inner purpose concerns being and is primary. Outer purpose concerns doing and is secondary. Ja. Also das heißt, and your inner purpose is to awaken, aufzuwachen, sich seiner selbst in jedem einzelnen Augenblick gewahr zu sein. Das ist dein innerer Purpose. Das ist der Sinn des Lebens. Casper hat so schön, sagt in irgendeinem Song, also der Rapper Casper sagt, der Sinn des Lebens ist Leben. Und ich glaube, er sagt noch, das war's. Ne? Der Sinn des Lebens ist Leben, das war's. Und wenn Leben bedeutet, im Moment präsent zu sein, in der Liebe zu sein, in Verbindung zu sein, im Jetzt, dann gehe ich dazu 100% mit. Das ist, Aufwachen ist der Sinn unseres Lebens. Und alles, was sich daraus ergibt, sind wunderbare Spielwesen des Tuns, die aber darauf hinfolgen. Mir macht das ja total Spaß, Dinge zu bewegen, Leute mit meiner leichten Haltung zum Veganismus zu begeistern, das auch zumindest mal auszuprobieren, ohne dass ich jemanden dafür ankreide, Bücher zu schreiben, die Leute bewegen. Das macht ja alles Spaß. Aber das ist alles im Tun, das ist alles im Außen und entsprechend secondary.
Das kommt doch unserer Lieblingsphilosophie, wenn man das in die zeitliche Dimension übersetzt, dann ist doch das Warum die Zukunft und das Wie ist die Gegenwart. Denn ja, wie wir gerade sind, sind wir immer im Jetzt und immer im Hier. Und das Warum ist eine Komponente in der Zukunft. Wenn, dann. Darauf richtet sich alles aus und so weiter.
Ja.
Und da passt auch einfach wieder mein Lieblingssatz von Eckhart Tolle, ein Bein im Sein und ein Bein im Tun. Das finde ich eigentlich so mit das Weiseste, wenn man sagt, okay, ich bin immer mit einem Bein im Jetzt und verliere trotzdem nicht das Warum oder das Ziel oder was auch immer aus den Augen. Aber es ist auch keine Mohrrübe, wie du es vorhin so schön gesagt hast, die ganze Zeit fokussiert vor meinem Kopf ist, sondern ich gehe mal nach links, ich gehe mal nach rechts, ich weiche mal aus, gehe vielleicht auch mal wieder 3 Schritte zurück. Aber irgendwann komme ich vielleicht am Ziel an, vielleicht auch nicht. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Hauptsache, ich habe diesen Weg genossen, diese Bewegung, dieses Flowen. Das finde ich auch
schön. Und dann stelle ich mich vielleicht auch mal, wenn ich gerade feststelle, mein eines Bein steht echt in der Scheiße und das kann nur das Bein im Tun sein. Also wenn, das schmiert mir ab, dann stelle ich mich vielleicht auch mal kurz wieder mit beiden Beinen ins Sein. Ne? Nehme einen tiefen Atemzug und bin wirklich nur voll bei mir und bin nur voll im Moment und ordne mich neu und stelle fest, das war nichts. Ne? Wo ich da, und ist auch vollkommen egal, oder war auch was, aber ich offensichtlich diesem Warum renne ich jetzt nicht mehr hinterher, sondern ich wende mich was Neuem zu. Ich gehe jetzt dahin. Also es ist, ne, und da schließt sich der Kreis, wie du so schön gesagt hast, zur letzten Folge, die wir aufgenommen haben, wo wir über Ziele gesprochen haben. Und wo das für mich, also das Wort Ziel irgendwie, ich versuche zu vermeiden und eher von so Ideen zu sprechen oder so Ausgangspunkten. So, ich gehe mal los in diese Richtung, weil, und dieses das Why und der Purpose, das Warum, kann eine Richtung vorgeben, kann unserem Leben eine Richtung geben. Aber Richtung bedeutet ja auch wieder eben Zukunft, weg vom jetzigen Moment. Der tiefe Atemzug, den wir nehmen, der ist immer voll von Freude und Liebe, egal was unser Purpose ist, ob wir das haben, ob wir das nicht haben. Und dann ergibt sich das vielleicht auf eine magische Art und Weise, vielleicht auch nicht, ist überhaupt nicht schlimm. Ne? Also wenn wenn du bei dir bist im jetzigen Moment, dann musst du auch gar, kann sich daraus ein Warum ergeben, es muss sich aber auch keins ergeben, weil dein Leben ist ja schon so, wie es ist, wunderbar. Ja, wenn du Reinigungskraft bist und du machst das aus dem vollen Sein heraus und genießt es, diesen Boden zu wischen, genießt es, den Raum einfach schön zu machen, kann das ein total erfülltes Leben sein, was voller Sinn ist, voller Liebe und braucht dann nicht zwangsläufig eben noch den großen Purpose und das große Warum dahinter. Deswegen nicht start with why, sondern start with how. Fang mit dem Warum an. Und in dem gleichen Kapitel war auch nochmal, letzte Woche hat ja jemand gefragt, Leander, was machst du denn, wenn du mal orientierungslos bist? Ne? Wir hatten das Bild mit dem Hafen, ne? Ja. Von Seneca, das Ursprungsbild. Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, das wäre ja auch ein Warum potenziell, für den ist kein Wind der richtige. Und da haben wir umgedreht und die meisten waren Team Leander, nicht Team Seneca. Und haben gesagt, wem der Hafen nicht so wichtig ist, für den ist jeder Wind der richtige. Mhm. Das, was gerade Sinn macht, einfach mitzunehmen und mit spielerischer Leichtigkeit damit umzugehen. Und dann gibt es sowas wie Lost sein nicht. Ne? Also im jetzigen Moment, weil der jetzige Moment keine Richtung hat.
Weil du immer richtig bist. Da, wo du bist, bist du richtig.
Genau. Mhm. Und da sagt, er hat jetzt, finde ich, auch nochmal schön gesagt, Eckhart Tolle, if uncertainty is unacceptable to you, it turns into fear. Ja, also wenn Unsicherheit für dich nicht akzeptabel ist, dann wird daraus Angst. Unser vorletzter Talk.
Stimmt.
Ja. Wir verhelfen mal, Alex, die kommen zusammen. If it is perfectly acceptable, it turns into increased aliveness, alertness and creativity. Mhm. Ja, also wenn es für dich akzeptierbar ist, nicht zu wissen, wohin es geht, dann führt das zu einer erhöhten Aufmerksamkeit, Lebendigkeit und Kreativität. Wenn du sagst, okay, was passiert jetzt? Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Ich bin so gespannt und deswegen liebe ich ja auch unseren Austausch hier, weil ich habe zwar eine Überschrift, aber ich habe ja keine Ahnung, wo es hingeht. Und das ist für mich maximale Uncertainty und gleichzeitig wunderschön und macht mir viel mehr Spaß, als wenn ich nur alleine reden würde, weil dann könnte ich ja selber steuern, wohin es geht. Aber dann sagst du mal was, sagst du hier, Achtung, Gegenthese. Und dann sage ich, oh ja, okay, jetzt bin ich im Land der Uncertainty. Aber dadurch komme ich dann auf eine komplett neue Idee, die ich selber nie gehabt hätte. Und dann schreibt noch mal jemand was und fragt noch mal jemand was und bringt uns in eine komplett andere Richtung. Und wenn wir das noch mehr in unserem Leben, also hier ist es halt so schön beschützt, verhältnismäßig, ne? Weil wir auch wissen, wir können uns gegenseitig so ein bisschen auffangen. Aber wenn wir das noch mehr kultivieren könnten, in unserem Leben, wenn es Uncertainty gibt, dem eben nicht mit Angst zu begegnen, weil du das nicht akzeptieren kannst, sondern die auch Ja zur Unsicherheit zu sagen. Und das ist, glaube ich, die ganz hohe Kunst und natürlich auch nicht immer leicht, vor allem aktuell, je nachdem, in welchen Situationen man sich so befindet.
Da vielleicht noch ein konkretes Beispiel dazu, auch als sozusagen Tool-Tipp zum Mitnehmen für alle, die jetzt mit dabei sind. Das finde ich auch ein schönes Bild, auch natürlich von Eckhart Tolle. Es hat mit dem inneren Widerstand zu tun. Immer wenn wir einer Situation gegenüber Widerstand aufbringen, folgen wir eigentlich nicht diesem, nennen wir es mal, universellen Flow. Jetzt möchte ich das aber ganz konkret machen. Wir haben eine Autopanne, es ist dunkel, es regnet. Eine beschissene Situation, wo keiner Bock drauf hat. Ja? Wenn wir jetzt dieser Situation aber innerlich noch Widerstand entgegensetzen, dann machen wir die Situation ja noch schlimmer, als sie überhaupt ist. Und wenn wir dann kleiner werden und vielleicht Angst haben und so weiter, dann treffen wir nicht die Entscheidung, die wir treffen würden, wenn wir diesen Widerstand nicht entgegensetzen. Das heißt, wenn wir in so eine Situation reinkommen, die wirklich total beschissen ist, dann können wir die vielleicht nicht gut finden. Aber wir können vielleicht zumindest damit beginnen, dieser Situation keinen Widerstand mehr entgegenzubringen. Und sobald wir keinen Widerstand mehr gegen diese Situation haben, eröffnen sich ganz andere Optionen, weil wir ganz anders agieren, als wenn wir im Widerstand drin sind. Finde ich sehr, sehr schön.
Ja, das ist wirklich die hohe Lebenskunst. Also ja. Wenn es das gelingt, den Widerstand aufzugeben und was manchmal dann auch bedeutet, also das geht dann von Ebene zu Ebene, wenn wir den Widerstand nicht aufgeben können, dann können wir zumindest den Widerstand gegen den Widerstand aufgeben. Und wenn uns das nicht gelingt, dann können wir den Widerstand aufgeben, den wir gegen den Widerstand haben. Und irgendwo bricht sich dann der Kreis. Also zumindest dann sagen, wow, ich finde es gerade richtig scheiße und das ist auch in Ordnung. Ja, weil es ist jetzt halt einfach so. Und dann fange ich da zumindest schon mal an und mache mich dann nicht selber dafür fertig. Aber im Endeffekt, Happiness, Dieter Lange sagt das immer so schön, ich weiß nicht, woher es ursprünglich kommt, Happiness is a function of accepting what is. Also wenn unser Leben ist Perfektion, wenn wir das aufgeben. Und dann haben wir permanent diesen glühenden Frieden, dieses friedvolle Glühen in uns, weil wir mit der Situation schwingen, weil wir mit dem Fluss schwimmen und nicht gegen anpaddeln die ganze Zeit und es anders haben wollen, als es sowieso gerade ist.
Also
es
sowieso schon die Panne. Ist.
Ja. Der Panne und dem Regen ist es so egal, ob du das jetzt gut oder schlecht findest. Das ist scheißegal.
Ja.
Ja.
Also sollen wir mal noch, wie es ist.
Sollen wir mal lesen? Wir haben 5:00 und so langsam wollen wir auch wieder unser Adrenalin runterfahren, damit wir schlafen können heute Nacht. Ich gucke nochmal auf die Fragensticker. Es sind aber auch ein paar Kommentare reingekommen. Ja. Nur auf die Kommentare. Ah ja. Super. Die Frage hier möchte ich gerne beantworten. Ihr macht das echt toll. Cooler Talk, voll geehrt und absolut authentisch. Hands up. So Fragen kriege ich immer besonders gerne. Dankeschön. Vielen Dank. Der Thomas meinte noch, was denkt ihr? Ist es möglich, nur zu sein in unserer Gesellschaft? Und verwandt damit von der Vero, was meint ihr, wie wären wir ohne Ego? Du hast mal eben noch so ein 2-Minüter zum Abschluss, ne? Wo mal kurz.
Easy. Easy.
Ja. Also, nur zu sein, ich will es andersrum formulieren und damit versuchen, einen richtig einfachen Ausweg zu bekommen. Du kannst nicht nicht sein. Also das Sein durchdringt alles, was wir tun, ob wir uns des Seins bewusst sind, ob wir das mitkriegen, ob da 1000 Schichten Stoff um diese Glühbirne gewickelt sind oder nicht. Das Leuchten ist immer da. In meinem Buch sage ich, über dem Nebel ist immer blauer Himmel. Also es gibt, du bist dir immer bewusst. Nur manchmal bist du dich des Bewusstseins nicht bewusst. Und also oder des Seins nicht bewusst. Ja, aber du bist immer und du nimmst immer wahr und ein Teil von dir ist auch immer präsent, sonst würdest du das alles gar nicht mitkriegen. Du sprichst ja dann auch von dir dann in der dritten Person und sagst, oh, ach Mann, du Arschloch, jetzt sei doch mal nicht so gestresst. Wer spricht da denn mit wem? Ne? Also wer ist das denn da? Also es gibt ja offensichtlich Teile in uns, die immer in Ruhe sind. Ja, man findet häufig dieses Bild der Leinwand in diesen asiatischen Philosophien, um die zu begreifen. Auf dir läuft der Film, auf dieser weißen Leinwand, die unberührt davon ist. Wie gesagt, der blaue Himmel über den Nebel immer da. Das Problem ist nur, dass wir das nicht wahrnehmen, dass das nur ein Film ist. Dass wir übersehen, dass wir die Leinwand sind und wir denken, wir sind der Film. Und das ist im Prinzip wieder nur ein anderes Bild für Ego und Präsenz. Und der Film ist eben das Ego und die Welt, wie das stattfindet und Achterbahn und hier geht's ab. Und die Präsenz liegt aber immer dahinter. Du kannst nicht nicht präsent sein. Du kannst dir nur deiner Präsenz nicht bewusst sein. Insofern würde ich sagen, es ist unmöglich in dieser Gesellschaft nicht in seinem Sein zu sein. Das ist aber insofern auch ein Ausflucht, weil du kannst natürlich dir deines Seins nicht bewusst sein. Aber in diesem Direct Approach von Advaita, das ist so ein Teil sozusagen auch von auch der Richtung der Eckhart Tolle ist, von Non-Dualität, die sagen, alles, was du brauchst, ist dir eigentlich nur, du musst dich nur ganz kurz, musst dir das bewusst sein, musst dich nur kurz dran erinnern und du kannst das immer tun und es braucht nur eigentlich immer nur, du brauchst nicht mal einen Atemzug nehmen, du musst einfach nur ganz kurz das Denken ausschalten. Und das kann jeder für so einen Mini-Augenblick. Und dann bist du. Dann bist du in deinem Sein. Und du bist ja sowieso, aber dann wirst du dir dieses diffusen Gefühls des glühenden Friedens bewusst. Und das ist immer da. ob man jetzt nur in diesem Modus leben kann, ob das überhaupt erstrebenswert ist, ich weiß es nicht. Wenn uns bewusst ist, macht doch Spaß, Filme zu gucken. Ist doch, wäre doch schade, wenn die Leinwand immer weiß wäre. Nur wenn wir uns damit nicht so sehr identifizieren, häufiger auch den blauen Himmel, die Leinwand in uns spüren, dann gehen wir, glaube ich, deutlich eleganter, kreativer auch mit den Fehlschlägen in unserem Leben um, weil wir sie nicht so persönlich nehmen, weil wir uns nicht persönlich angegriffen fühlen, weil wir dann wieder feststellen, dass die Leinwand nicht blutig ist nach einem Horrormovie, dass die Leinwand nicht vollgeknutscht ist nach einem Liebesfilm. Die Leinwand bleibt erstmal weiß. Und aus der heraus können wir dann wunderbar das Ego beobachten, gucken, denken, was für ein Film bin ich denn heute schon wieder unterwegs? Aber eben mit so einer leicht veränderten Grundhaltung in unserer Wahrnehmung der Ereignisse da draußen.
Ein Gedanke dazu, vielleicht ein klein wenig weltlicher. Ich glaube in der Tat, dass es die Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind, die Art des Schulsystems, die Art der kulturellen Prägung und so weiter in unserer westlichen, konsumorientierten Welt es uns nicht so einfach macht, nur zu sein. Wenn du in den östlicheren Ländern, also Indien oder so, wenn du da die Erleuchtung kriegst und einfach nur noch da sitzt und erleuchtet bist, dann fangen an, die Leute dir Essen in den Mund zu stecken, weil du nicht mehr isst, füttern die dich und halten dich am Leben. Bei uns hier, das Beste, was dir passieren kann, ist, dass du in der Klapse landest. Du wirst weggesperrt. Also da wird keiner kommen und dir ein Stück Torte in den Mund oder Frucht hinlegen, sondern da sitzt der Bekloppte, nicht ansprechen, der hat bestimmt irgendwas. Also wir sind noch nicht in der Lage, so wirklich damit umzugehen, glaube ich. Von daher ist es wahrscheinlich eine gute Idee, nicht nur zu sein, sondern auch zu gucken, wie kann ich denn meine Miete zahlen? Wie kriege ich denn genug Essen auf den Tisch? Wie kann ich mir denn eine dicke Jacke für den Winter kaufen, wenn es kalt wird? Also diese Sachen. Und das geht wieder nahtlos ins Thema Minimalismus. Wie viel brauche ich, um glücklich, also um die Grundbedürfnisse zu befriedigen? Und bin ich in der Lage, mit wenig auch glücklich zu sein? Also muss es nicht mehr und mehr und mehr sein. Aber ich glaube, Grundbedürfnisse wie Nahrung, wie Wärme, wie ein sicherer Schlafplatz und so weiter, die brauchen wir hier auf jeden Fall. Aber die schenkt uns niemand. Es gibt noch nicht das bedingungslose Grundeinkommen. Auch wieder ein spannendes anderes Thema. Was uns vielleicht ermöglichen könnte, tatsächlich nur noch zu sein, rein finanziell. Aber das würde jetzt zu weit führen an der Stelle.
Ja, ich glaube, wo man ja auch noch drüber diskutieren könnte, aber dann wird es wirklich auch für uns ein bisschen theoretisch, weil wir beide nicht in einem Zustand sind, den wir als reines Sein 24/7 beschreiben würden. Ja. Also das ist wirklich. Aber wer sagt mir, also wenn es diesen Zustand gibt, wo ich mir gar auch nicht zu 100% sicher bin, weil ich kann nur meine eigenen Erfahrungen, was das angeht, nachvollziehen. Also ich weiß nicht, ob es Erleuchtung gibt, ob es das gibt, ne, dass du wirklich nur noch bist und dich gar nicht mehr mit Gedanken identifizierst. Ich kann mir aber vorstellen, dass es das gibt. Ich kann dir aber nicht sagen, ob du dich dann trotzdem noch funktionieren kannst. Ich bin von, ich bin verkehrt, von wem ist das nochmal?
Achtung, von Sri Nisargadatta Maharaja. Ich schicke dir den Namen mal.
Ja.
Das klingt sehr nach Erleuchtung, das Buch.
Und ja.
Also, und es gibt ja diese Wahnsinnsgeschichten von diesen erleuchteten Gurus, die dann wirklich nur noch sitzen und nur noch innerlich sind, dass sie sogar körperlich von Insekten und sowas angefressen werden im Außen, weil sie die Körperlichkeit nicht mehr spüren. Das heißt, das Körperliche hat überhaupt keine, da weiß ich auch nicht, ist das so, also ist es das, wo man hin will? Ich weiß es nicht.
Ja, also ich finde auf jeden Fall die Idee, weiter an diesem Leben teilzunehmen mit einer anderen Grundverständnis von Sein. Das ist was ich aktuell attraktiv finde. Aber vielleicht finden wir es ja auch nur nicht attraktiv, weil wir zu sehr noch im Ego gefangen sind.
Ja, das kann sein.
Kann absolut sein. Ich würde aber auf jeden Fall auch sagen, dass so jemand wie Eckhart Tolle und Byron Katie auch ziemlich nah da dran sind. Die trainieren ja auch noch. Ne? Also ich glaube, auch da gibt es verschiedene Modi, die auch in der westlichen Welt funktionieren.
Mhm. Ja.
Stunde 15, Alex. Was hältst du von folgendem Vorschlag? Ihr sagen nochmal alle mal Tschüss. Der Alex holt mal seine Handpen raus. Ich bin mit Handpen reingestiegen. Alex spielt uns jetzt noch ein paar Abschlussminuten. Ihr könnt gerne noch bleiben, lauschen und das kurz mal nur im Sein sein und nicht im Tun. Nur Alex muss ins Tun.
Stimmt, mal die Gedanken ausschalten. Ja.
Kannst du die Kamera so ein bisschen so verschieben, dass man die Handpen noch ein bisschen sieht? Oder ist das jetzt schwierig? Ah, sehr schön. Jetzt sieht man dich zwar nicht mehr, aber...
Macht ja nichts, man sieht die Handpen, das ist wichtig.
Und dann bin ich jetzt auch ruhig. Schön, dass ihr dabei wart. Schreibt nochmal gerne Tschüss, vielen lieben Dank. Wir speichern das natürlich gerne, teilt das gerne mit euren Freunden. Wie immer, hört Alex Heldenstunde, kauft mein Buch. ohne Werbung gehen wir nicht raus, der Alex spielt jetzt noch unseren Jingle.
Und bucht uns als Speaker. Vielleicht seid ihr ja Entscheider von Konzernen und bucht mal ein geiles Event mit Philosophen und whatever. Dann bucht uns. Sonst gibt es bestimmt auch als Doppelpack demnächst irgendwann.
Ja, genau, absolut. Super gerne. vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Und ich halte jetzt meinen Mund und werde Alex lauschen, wie er Handpen spielt. Und ihr auch noch ein bisschen, wenn ihr wollt. My friend. Du musst dann unbedingt demnächst mal unsere Songs gegenseitig beibringen.
Ja, ja, du hast einen ganz anderen Stil als ich, das ist voll interessant, weil du machst so schnell mit viel Rhythmus und so, sehr, sehr geil. Ich spiele lieber so ganz langsam, wir müssen es mal irgendwie.
Ja, und wir müssen vor allem mal Handpans tauschen, damit du meine H-Moll hast und ich eure A-Moll.
D-Moll.
D-Moll, genau. Ja, wunderbar. Sehr cool, schön, alle, sind echt noch ein paar geblieben. Schön, dass ihr dem Alex noch zugehört habt. Das machen wir jetzt zur Gewohnheit, dass es immer ein klein bisschen Handpen zu Beginn und am Ende gibt, denke ich. Mal gucken.
Ja.
Ja, cool. Ja, offensichtlich hat das geholfen. Schneeflocke, Thema des Tages. Sehr gut. Da ist die letzte Schneeflocke gerade noch an die richtige Stelle gefallen. Ich sehe zu, dass ich hier nicht versaue mit dem Speichern.
Ja, das ist immer der spannende Moment. Schönen Abend an alle. Eine friedliche Nacht.
Yes. Ciao.
Bis dann. Tschüss.